Die Maria. Und ich mache nochmal weg, Michael. Ich möchte heute euch den Predigttext nicht vorlesen, sondern möchte ihn euch zeigen in einem kleinen Video.
Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück.
Hier sahen wir eine und hörten eine junge Frau namens Maria. Und sie war bei Besuch bei einer älteren Verwandten, Elisabeth. Beide wurden sie von Gott überrascht. Beide wurden unverhofft schwanger. Aber beide wussten auch, dass Gott etwas Großes mit ihnen und ihren Kindern vorhat. Und Maria, wir haben es gesehen, sie kann nicht anders. Sie bringt dieses Gefühl in kunstvollen Worten zum Ausdruck. Lobpreis der Maria genannt. Vers 46 bis 49 lese ich nochmal. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinem Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sie stellt fest, Gott sieht mich, Gott beachtet mich, Gott kümmert sich um mich. Ich bin ihm nicht egal. Ja. Maria hatte eine persönliche Begegnung mit Gott oder einen Engel Gottes gehabt und das war für sie eine Erfahrung gewesen, die sie begeistert hat. Gott wendet sich mir zu, mir, unbedeutenden Mädchen. Ja. Gott hat mich gerufen und auch berufen. All das hat Maria erkannt und auch wir sind von Gott gerufen und berufen. Nur erkennt das nicht jeder. Ja. Maria sagt hier, er hat mit meinem Leben etwas vor, er will mich gebrauchen, er will mit mir seine Pläne in dieser Welt umsetzen. Und sie meinte ja von sich, sie sei unbedeutend, gering, nichts Besonderes. Aber in Gottes Augen, ihr Lieben, und das möchte ich euch heute Morgen sagen, ist jeder etwas ganz Besonderes. Auch du. Und Maria freute sich, ich freue mich über Gott, meinen Retter. Auch ihr war bewusst, ich brauche einen Retter. Da waren keine Ideen da gewesen von sündloser Gottesmutter, unbefleckte, die Himmelskönigin oder Miterlöserin, Fürsprecherin. Nein, ihr war bewusst, auch ich brauche einen Retter, wie jeder Mensch einen Retter braucht. Und sie freut sich darüber so sehr, dass Gott ihr Retter wird und sich ihr zuwendet. Jeder Mensch braucht Rettung aus einem Leben ohne Gott in ein Leben hinein mit Gott. Und Maria darf jetzt hier schon im Vorblick, in Vorschau sehen, was auf sie zukommt. Und darüber jubelt sie und das ist das Erste, was sie hier herausstellt. Ich freue mich über meinen Retter. Und das Nächste, Gott hat große Dinge an mir getan. Eine Berufung, ein Engel und dann unverhofft schwanger. Es war eine tiefgreifende Zeit gewesen, bewegte Zeit, actionreiche Zeit, würde man vielleicht sagen heute. Spannend war es gewesen. Und du denkst vielleicht, wenn du über dein Leben nachdenkst, ja, das war bei Maria. Die war etwas Besonderes. Die hat ja schließlich den Retter der Welt in die Welt gebracht oder zur Welt gebracht. Doch ich wiederhole nochmal, sie sagt von sich selbst, ich bin gering und unbedeutend. Auch ich brauche einen Retter. Und jeder von uns ist genauso von Gott gerufen und berufen. Klar, wir haben nicht denselben Auftrag wie Maria. Das ist uns allen klar. Aber dennoch legt Gott seine Hand auf unser Leben und will auch mit uns Geschichte schreiben. Geschichte schreiben in dieser Welt. Seine Geschichte schreiben. Und ich finde das interessant, dass Maria eben nicht hier ihre guten Voraussetzungen hervorhebt, ja, welche guten Begabungen sie hatte und was sie dazu befähigt hat, wie gehorsam sie auch gewesen ist. Nein, der Fokus von Maria in ihrem Lobgesang hier, der liegt bei Gott. Er hat sich mir zugewandt, er hat mich auserwählt, er hat mich berufen, denn große Dinge hat Gott an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Diese persönliche Begegnung oder aus dieser Freude heraus weitet sich dann ihr Blick auf das, was Gott tun wird, nicht nur mit ihr und ihrer Familie, sondern viel weiter darüber hinaus. Maria ist klar, dass sie hineingenommen ist in das Heilshandeln Gottes in dieser Welt. das, was Gott geplant hat, diesen wunderbaren Rettungsplan für die Menschheit, den Gott geplant hat, da ist Maria ja sozusagen als Erste damit hineingenommen worden. Er hat sich mir zugewandt. Er kümmert sich um mich. Das ist die Erfahrung, die sie machen durfte in dieser Beziehung mit dem mächtigen und heiligen Gott. Und dann beschreibt Maria sein Handeln. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Offenbar hat Maria hier zwei Gruppen von Menschen vor Augen. Menschen, die in Ehrfurcht vor Gott leben und Menschen, die das eben nicht tun. Menschen, die Gottes Barmherzigkeit erfahren und gesegnet werden und Menschen, denen ja, Gott entgegentritt. Und das mag für unsere Ohren zunächst mal vielleicht ein bisschen befremdlich klingen. Liebt Gott nicht alle Menschen? Ist Gott nicht allen Menschen in gleicher Weise zugetan? Aber Maria sagt hier weiter, er streckt seinen Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Also stolze, sichere, überhebliche Leute, Menschen, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen, auf ihr eigenes Vermögen verlassen, auf andere vielleicht herabschauen, die sich etwas einbilden auf ihr Können und Wissen, auf das, was sie erreicht haben, die würden irgendwann mal feststellen, dass sie ihre Rechnung ohne den lebendigen Gott gemacht haben. Vers 52 weiter. Er stürzt Herrscher von ihren Thronen. Da können wir uns fragen, wirklich? Es gibt ja auch gute Herrscher. Und sie sind ja auch nicht alle Unterdrücker und Tyrannen. Aber Herrscher sind immer auch besonders gefährdet. Menschen, die Macht haben, sind gefährdet. Wer Macht hat, steht auch immer in der Gefahr, sie zu missbrauchen, Menschen auszunutzen, den eigenen Vorteil zu suchen. Natürlich, wir würden das nie machen, aber habt ihr schon gehört? In der Bibel, ihr Lieben, ist Herrschaft immer mit Dienen verbunden, geht immer mit Dienen einher. Macht, seine verliehene Macht zu nutzen im Sinne anderer Menschen. Wäre das ein guter Vorschlag? Macht zu nutzen für andere? Andere Menschen, und daraus bezieht ja eine biblische Herrschaft ihre Legitimation. Jeder Tyrann oder jeder Tyrannei wird hier eigentlich ein Riegel vorgeschrieben. Und selbst Jesus bringt das dann später nochmal ganz genau auf den Punkt, Matthäus 23, Vers 11. Der Größte aber unter euch soll euer aller Diener sein. So versteht sich biblische Herrschaft oder biblische Macht, die verliehen ist. Autorität auch, die verliehen ist. Herrschaft klingt ja immer schon ein bisschen negativ. Und Jesus bringt das hier in dem Kontrast mit anderen, erst mit den anderen Herrschern dieser Welt. Bei euch soll es nicht so sein, sagt Jesus. In meinem Reich ist es anders. Da gibt es andere Prioritäten, andere Werte. Gott stellt sich damit auf die Seite der Benachteiligten. Vers 52, 53. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern. Und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Natürlich zählen wir uns weder zu den Reichen, zu den Herrschern auch nicht, obwohl wir schon in manchen Bereichen auch Macht haben. Ja? Als Ehemann, Vater, Abteilungsleiter, Stationsschwester, Bereichsleiter in der Gemeinde und Reich. Naja, immerhin haben wir ja mehr, als wir brauchen. Viel mehr als andere, auch in unserem Land. Und wenn wir weltweit gucken, erst recht. Ja? Wohlhabend sind wir schon. Klar, wir klagen gerne auf hohem Niveau. Aber Gott ist ja auch kein Feind der Reichen und der Wohlhabenden, auch nicht der Mächtigen. Nur wir sollen das, was uns anvertraut ist, nutzen. Nutzen für andere Menschen, nutzen für ihn und sein Reich. Das ist wichtig dabei. Vielleicht ist ja der Hungrige hungrig, weil der Reiche reich ist. Könnte das sein? Beschenkt Gott die Hungrigen deshalb, weil der Reiche nicht teilt? In diesem Loblied der Maria positioniert sich unser Gott. Er zeigt, auf wessen Seite er steht. Nicht jeder miese Herrscher wird ja vom Thron gestürzt. Nicht jeder Arme wird reich beschenkt, zumindest nicht in diesem irdischen Leben. Es gibt doch viel zu viel Unterdrückung und Armut auf dieser Welt. Aber Gott macht hier klar, auf welcher Seite er steht und welche Werte ihm wichtig sind. Was in seinem Reich zählt und worauf es ihm ankommt, letztendlich. Und jetzt mit dem Kommen des Messias in diese Welt bricht eine neue Zeit an. Es beginnt etwas, wo die Werte zählen. Es beginnt das Reich Gottes, wo andere Prinzipien herrschen. Und Gott bezieht Position. Und ich frage mich oft, wo beziehen wir Position in dieser Welt, in unserer Zeit auch, ja, wo wir hingestellt sind, für das Reich Gottes, für die Werte Gottes, für das, was ihm wichtig ist, was ihm auf dem Herzen ist. Maria spricht dann aber auch noch von einer zweiten Menschengruppe, alle, die ihm ehren. Vers 50 nochmal zurück. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Menschen, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Das klingt sehr theoretisch. Was heißt das eigentlich praktisch? In Ehrfurcht vor Gott leben. Ich denke mal, jeder, der ein bisschen christlich angehaucht ist, wird von sich behaupten, ich lebe doch in Ehrfurcht vor Gott. Doch meine Wahrnehmung ist eher, dass die Ehrfurcht vor Gott in den letzten Jahren abgenommen hat. Nicht nur bei unseren Politikern, auch bei den Kirchenoberhäuptern und auch bei ganz normalen Christen. Wenn ich in Ehrfurcht vor Gott lebe, dann frage ich mich, wie kommt mein Denken, mein Reden und mein Handeln bei Gott an? Was denkt er darüber? Gefällt ihm, wie ich meine Entscheidungen treffe, meine Prioritäten setze in meinem Leben? Was denkt er, wenn mir der regelmäßige Gottesdienst nicht mehr so wichtig ist, geschweige von den Gebetstreffen der Gemeinde? Was meint er, wenn ich meine Mitarbeit vernachlässige oder vielleicht ganz einstelle, mir sein Reich egal ist oder weniger wichtig als die privaten Dinge? Wenn ich ihn meinen Zehnten vorenthalte, und ich könnte noch viele Dinge aufzählen. Gott ehren hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Mit unserem ganzen Leben ist es nicht nur ein Gefühl oder ein guter Vorsatz, den wir uns nehmen. Es hat mit Nachfolge zu tun, mit Gehorsam und auch mit dem, dass wir uns immer wieder verändern lassen von ihm. Unser Leben mit Gott und unsere Beziehung mit ihm, das ist wie so ein Kreislauf, der sich bedingt. Gott segnet die, die ihm nachfolgen, und Gott kümmert sich um die, die ihm gehorchen. Wenn ich den Text mir so verinnerliche, dann gibt es doch nochmal einen Unterschied zwischen Menschen, die Gott gehorchen, und Menschen, die das eben nicht tun. Gott hat sogar einen Lohn für diejenigen bereit, die ihm dienen und seine Ziele sich zu eigen machen. Ja? Das, was Gott wichtig ist, soll auch mir wichtig sein in meinem Leben, und das nicht nur, weil ich weiß, dass mein Dienst sich mal lohnen wird, dass Gott Lohn vorbereitet hat für mich. Hier schon in diesem Leben und in der Ewigkeit noch viel, viel mehr. Er hat dich im Blick, er hat mich im Blick, Gott hat uns im Blick. Aber Gottes Barmherzigkeit geht noch weiter. Sie reicht auch an die Leute heran, die das gar nicht wollen. Gottes Barmherzigkeit. Die das gar nicht erbeten haben, die gar nicht damit rechnen oder schon gar nicht verdient haben, haben wir ja auch nicht. Gottes Barmherzigkeit gilt grundsätzlich allen Menschen, und er möchte gerne allen Menschen zu sich ziehen. Maria bezieht hier in ihrem Lobgesang die damaligen Lebensverhältnisse und ihr Erleben auch mit ein. Unterdrückung von einer fremden Macht, Hunger, Armut, trotz harter Arbeit. Der Lebensstandard war sehr niedrig gewesen, und die Botschaft für all diese Menschen war: Gott handelt für euch. Gott ist für euch. Er steht auf eurer Seite. Wisst ihr, wenn jemand reich und mächtig ist, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass Gott ihn segnet. Oder wenn jemand bedürftig ist, unterdrückt ist, dann ist er nicht von Gott verstoßen. Nein, dieser Gleichung widerspricht die Bibel. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Gott steht zu seinen Zusagen. Das dürfen wir immer und immer wieder erleben. Maria, diese Jüdin, sie kannte diese alten Geschichten. Sie kannte die ganzen Prophezeien und Vorhersagen. Sie hatte gehört von Abraham und das, was ihm versprochen worden ist und sein Nachkommen. Aber sie wusste auch, das Ganze ist schon sehr, sehr lange her. Und auch, dass überhaupt ein Prophet zu seinem Volk damals gesprochen hatte, das war mittlerweile 400 Jahre her gewesen. Ja. Wenn ich manchmal so diese Zahlen in der Bibel lese und das mit uns vergleiche, wenn ich zu Gott bete, ich hoffe und rechne damit, dass er morgen gleich eingreift. Ja. Wenn ich ihn heute mein Anliegen bringe, dann auch hoffe ich morgen sein Reden, so ungefähr. Und mir gefällt oft sein Zeitplan überhaupt nicht. Hier waren es 400 Jahre, wo Gott geschwiegen hat. Es sind ganze Generationen verstorben zwischendurch. Das wäre so, als wenn wir seit 1621 nichts mehr von Gott gehört hätten. Ja, die hatten die alten Schriften und die Erzählungen, aber kein autorisiertes Reden Gottes mehr in der Form von Propheten, wie das damals so war, oder auch jetzt durch den Heiligen Geist zu uns. Eine lange Zeit, und oftmals gefällt mir da Gottes Zeitplan nicht. Aber jetzt bringt Maria hier zum Ausdruck, Gott hat uns nicht vergessen. Er denkt an seine Verheißung. Er hat sein Volk nicht vergessen. Er denkt auch an mich. Auch wenn uns oftmals Gottes Zeitplan nicht passt. Und ich denke, uns allen geht es da so. Wir fragen uns, warum muss das so lange dauern? Hier waren es 400 Jahre, bei uns sind es nicht 400 Jahre, dann wären wir schon gestorben, aber es ist auch immer oftmals eine lange Zeit, wo wir für Dinge, für Krankheit zum Beispiel, wo wir dafür beten und nichts geschieht. Und ich könnte da einige Dinge aus meinem Leben nennen, warum nicht jetzt, Gott? Warum nicht jetzt? Warum so lange warten? Warum greifst du nicht ein, Herr? Oder warum, wenn, dann anders, als ich das erwartet habe? Alles offene Fragen, aber dennoch dürfen wir wissen, Gott kommt an sein Ziel. Gott kommt an sein Ziel zu seiner Zeit, auch wenn wir zwischendurch nicht alles verstehen, auch wenn es uns zwischendurch zu lange wird und wir unsere Geduld manchmal ganz schön auf die Probe gestellt wird. Gott behält das Ziel, was er mit unserem Leben hat, immer im Blick. Und dieser ganze Lobgesang, die ist ja eigentlich ein Psalm, den Maria hier bringt. Er bringt so diese ganzen sozialen Gegensätze und macht deutlich, das alles sind Themen, wo Gott nicht wegschaut. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott schaut weg in der ganzen Not, in dem Elend, in dem Leid dieser Welt. Aber Gott, und das macht Maria hier deutlich, schaut nicht weg. Ihm sind diese Themen nicht egal. Er wusste, was los ist in dieser Welt. Und er sagt sich auch, es muss etwas passieren. Und er sorgt dafür, dass etwas passierte. Damals bei Maria. Maria war anscheinend überrascht, dass Gott sich so auf diese Art und Weise ihr offenbart und sich um sie kümmert, sie erwählt. Und das bringt sie hier in diesem kunstvollen, lyrischen Text zum Ausdruck. So ein Text und auch überhaupt die ganzen Psalmen und gibt ja noch mehr lyrische Texte in der Bibel, die wollen nicht in erster Linie jetzt die Realität beschreiben, sondern sie drücken manchmal in ganz krassen Worten, manchmal mit Übertreibung, mit Überziehung aus, was Gott fühlt, was Gott denkt, die Gedanken Gottes. Wenn wir jetzt drauf pochen würden, die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und schauen uns dann in der Welt um, dann sagen wir, stimmt doch gar nicht, oder? Stimmt doch gar nicht. Es gibt doch genug Hunger und genug Unterdrückung in dieser Welt. Aber Gott positioniert sich hier in diesem Text und macht Prinzipien deutlich, die spätestens in seinem Reich gelten. Man erkennt in solchen Texten sein Mitgefühl, sein Mitleid, sein einfach Mitsein mit den Benachteiligten in dieser Welt. Und diese Fürsorge Gottes hat Maria berührt. Das hat sie bewegt. Hat sie bewegt und dazu bewegt, diesen Text weiterzugeben, diesen wunderbaren Text der Fürsorge Gottes. Und sie erfährt dies zunächst am eigenen Leibe. Wenn wir uns mal so in die Maria reinversetzen, sie stand anscheinend auch nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Auch sie hatte es schwer gehabt, aber Gott übersieht sie nicht. Gott beachtet sie. Gott schaut auf sie, hat sie berufen, mit hineingenommen in seine Heilsgeschichte. Und das möchte ich dir heute Morgen nochmal ganz deutlich sagen. Dich auch. Auch mit dir möchte er die Ausbreitung seines Reiches in dieser Welt voranbringen. Gott wendet sich dir zu und hat Gedanken, gute Gedanken über deine Zukunft. Kannst du das glauben? Maria merkt, so wie sich Gott mir zuwendet, möchte er sich allen Menschen zuwenden. Und sie bekommt ein Gespür dafür, dass etwas Großartiges mit ihr, mit ihrem Baby beginnen wird. Was Gott beginnt zu tun, indem sie ihr Kind jetzt zur Welt bringt und sie ahnt, dass ihr Kind, dass Jesus ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufbauen wird. Eine Welt, wo für alle Menschen gesorgt ist, wo es keine Unterdrückung mehr gibt, keine Not und Leid mehr gibt. Ja. Vieles von dem, was in unserer Welt jetzt momentan so wichtig ist, wird dann nicht mehr von Bedeutung sein. Ich glaube, im Himmel redet man nicht mehr über Corona. Davon bin ich überzeugt. Eine veränderte Zukunft beginnt durch die Schwangerschaft. Gott schlägt ein neues Kapitel auf in seiner Geschichte. Ja, zunächst zugegeben, sieht man noch nicht sehr viel davon. Maria und Josef, sie blieben ein armseliges Ehepaar, hatten eine armselige Unterkunft, ja, dann in Bethlehem, führten ein einfaches Leben. Und so wuchs auch Jesus auf in diesen Umständen. Er wurde einer von uns. Er wurde einer von uns und spiegelte in seinem Handeln die Liebe und Fürsorge Gottes wider. Jesus hat dies alles, was hier angesprochen ist, selbst miterlebt, miterlebt. Er wusste, was Unterdrückung ist. Er wusste auch, was Armut ist. Er kannte die Stolzen und er kannte die Überheblichen, die Herrschenden, die Menschen zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen, und sagen den einfachen Leuten, wo es lang geht. All das kannte Jesus auch. Deshalb kennt Jesus auch deine Situation, in der du gerade steckst. Das kannst du glauben. Ja. Weil er einer von uns würde. Er kennt jede Situation, in der wir uns gerade auch so wiederfinden. Das, was wir gerade so durchleben, was wir durchmachen, was uns quält, auch das hat Jesus erfahren. Und ich denke, viele Menschen, die mit der Realität Gottes rechnen, die kommen auch irgendwann mal an den Punkt und fragen sich, kümmert sich Gott eigentlich um mich? Kümmert sich Gott überhaupt? Interessiert ihn, wie es mir geht? Denn, wie soll ich das ausdrücken, ob es Gott gibt, wäre ja eigentlich egal, wenn es keine Auswirkung auf mein Leben hätte. Ja. Es müsste uns nicht interessieren, wenn es keine Auswirkung auf unser Leben hat. Und uns fällt da viel Grund ein zum Zweifeln. Wenn ja, Gott, warum passiert dann so wenig? Warum ist meine Situation so, wie sie ist? Warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Kann er nicht oder will er nicht? Das sind ja die großen Fragen, die uns immer wieder auch beschäftigen. Und ich möchte uns heute Morgen unter der Autorität des Wortes Gottes zusprechen. Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um mich. Gott kümmert sich um uns. Er sieht dich und deine Situation. Und bei seinem Handeln und Eingreifen verliert er das Ziel, welches er mit deinem Leben hat, nicht aus den Augen. Es gibt ja so einen Spruch, den man manchmal hört, wenn jemand in einer miesen, schlechten Situation ist: Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Kennt ihr das? Wenn jemand sagt, ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Jesus hat diesen Weg gewählt. Er hat sich in unsere Haut stecken lassen. Er wurde einer von uns. Er steckt er in unserer Haut. Er hat nicht nur von seinem Thron herab ein paar Regeln weitergegeben, wonach wir uns richten sollten, sondern er kam, wurde einer von uns, um uns zu erlösen. Und er sagt uns, ich will mit euch gemeinsam eine neue Welt schaffen. Er kümmert sich um uns, er kümmert sich um dich. Und er geht sogar so weit, dass er sein eigenes Leben, dass er nicht nur sein Leben teilt mit dir oder dein Leben teilt, sondern dass er sein eigenes Leben gibt, um dich daraus zu erlösen. Und trotz allem, was auch so in unserer Zeit, in unserer Welt geschieht, Gott verliert sein großes Ziel mit uns niemals aus dem Blick. Keine Umweltkatastrophe, keine Pandemie, kein Leid entgeht ihm. Das darfst du wissen. Und Gott hat auch dich nicht vergessen. Amen. Mögt ihr noch gemeinsam mit mir aufstehen?